Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mikrofon funktioniert, ja? Gut. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem ersten Vortrag hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Thema dieses Mal, wie so oft bei mir, Kryptographie. Diesmal ein bisschen anderer Twist, beziehungsweise ein etwas anderer Blickwinkel. Ich erzähle ein bisschen was über eine kurze Geschichte der verschlüsselten Kommunikation. Das hat verschiedene Hintergründe, da werde ich euch noch kurz in der Einleitung ein bisschen was zu sagen und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt in das Thema ein. Ja, zur Gliederung des Vortrags, bisschen dunkel, ich gebe eine kleine Einführung, wieso, weshalb, warum das Ganze. Dann werde ich einen großen Blog zum Thema Telekommunikation vor dem Ersten Weltkrieg machen, da geht es dann wirklich so in die historischen Ursprünge der Kryptographie. Dann erzähle ich ein bisschen was zur Enigma. Zu elaborierten Angriffen, da gibt es zwei, die waren sehr interessant. Und dann machen wir noch einen kurzen Abriss dessen, was jetzt so Internetzeitalter, Computerisierung und alles nach, ich sage jetzt mal, mit der Public-Key-Kryptographie betrifft. Ich selber habe angefangen Mitte der 80er oder Mitte, Ende der 80er Jahre in der Arbeitsgemeinschaft Junge Techniker mit dem Robotron KC853 mich in der IT-Welt zu bewegen, habe so die klassische Geek-Nerd-Hacker-Karriere hingelegt, befasse mich seit inzwischen ja schon etwas über 30 Jahren mit Kryptographie. Das ist so ein Steckenpferd und Hobby von mir. Ich war einige Jahre als NetBSD-Entwickler aktiv, habe hier auch diverse Vorträge gehalten zum Thema NetBSD. Mein allererster Vortrag war ja auch hier, ich glaube sogar in dem Hörsaal hier, zum Thema NetBSD und Kryptographie. Ich habe 12 Jahre lang ein Institut für Sicherheitsforschung geleitet und da unter anderem auch aus psychologischer Sicht Themen erforscht wie Fachdidaktik der Sicherheit und der Kryptographie, also wie man das dann auch unterrichtet und lehren kann. Und arbeite jetzt seit 2022 als Sicherheitsarchitekt bei einem öffentlichen IT-Dienstleister mehrerer Bundesländer. Im Zuge dessen habe ich natürlich auch weiterhin mit Kryptographie zu tun. Ja, vielleicht zum Background, wie gesagt, der eine oder andere hat mich ja schon ein bisschen hier verfolgt. Ich habe irgendwann, ich glaube Herbst 98, hatte ich in Wernigerode damals an der FH Harz oben meinen allerersten Workshop abgehalten zum Thema GNU-PG, weil das da gerade ganz frisch rauskam und der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Es gab ja nur die PGP-Implementierung, die unterlag dann diversen Restriktionen, war keine freie Software. Es gab das Exportverbot aus den USA und das war also ein wichtiger Meilenstein, dass damals GNU-PG rausgekommen ist. Ansonsten habe ich, wie gesagt, meine Vortragskarriere, meine öffentliche Vorträge mit Kryptographie begonnen. Damals auf dem Chaos Communication Kongress, irgendwie 2004, habe ich was zum Thema Kryptographie gemacht, dann hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen angefangen und habe dann im Laufe der Zeit so den einen oder anderen Vortrag mit Kryptographie-Background hier gehalten. Und ich bin nicht nur im Bereich IT-Sicherheit unterwegs, ich war auch eine Zeit lang im Rahmen einer politischen Bildungsstätte als Dozent tätig. Ich habe da erst so ein bisschen IT-Sicherheit gemacht und da kamen halt auch so andere Fragen, so mach doch mal ein bisschen was so zur Geschichte, zur Entwicklung und da sind dann ein paar so interessante Sachen bei uns in der Region aufgetreten, in Magdeburg. Also vielleicht kennt der eine oder andere schon den optischen preußischen Telegrafen, der stand bei uns auf der Johanneskirche. Da erzähle ich was zu. Und so kam das dann, dass ich eben halt auch für Leute, die jetzt gar keinen IT- oder IT-Sicherheits-Background haben, weil die eben in der politischen Bildungsstätte waren, in der Erwachsenenbildung oder über die politische Bildung der Bundeswehr gekommen sind. Und da kam dann halt auch der Wunsch, erzähl das doch mal ein bisschen historisch, was auch den Vorteil hat, wenn man Kryptographie unterrichtet. Die historische Kryptographie, das, was es früher gab, das kann man alles mit Papier und Bleistift noch nachvollziehen. Das ist auch ein wunderbares, das heißt mal, didaktisches Mittel, um Kryptographie zu unterrichten, weil man das so ein bisschen als Einstieg nimmt, was man da gemacht hat. Na? Und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, Kryptographie ist eigentlich total simpel. Ne? Das werde ich nachher in meinem Vortrag zum Thema Postquantenkryptographie ein bisschen spezifizieren müssen, was ich damit meine. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, Kryptographie ist eigentlich total simpel, weil, und das ist das Charmante daran, es gibt nur zwei Grundoperationen in der Kryptographie. Ne? Nämlich Ersetzung, Substitution und Vertauschung, das ist die Transposition. Ne? Das hat man früher gemacht, das hat man schon vor 2500 Jahren gemacht, wie zeige ich euch gleich. Und das macht man heute immer noch genauso. Ne? Bloß ein bisschen schneller und ein bisschen öfter als früher, ne? Indem man das einfach Computer machen lässt. Und damit steigen wir dann ein in so die klassische historische Telekommunikation. Das erste Beispiel, das man für Kryptographie üblicherweise findet oder von dem es halt Quellen gibt, es kann natürlich sein, dass es vorher auch was gab, aber Kryptographie setzt ja erstmal überhaupt eine Schriftkultur voraus und dass es Leute gibt oder genug Leute gibt, die lesen und schreiben können. Und die erste bekannte oder das älteste bekannte Gerät der Kryptographie ist die sogenannte Skytale. Die transponiert bzw. vertauscht Buchstaben. Die Funktionsweise ist eigentlich relativ simpel. Man nimmt einen beliebigen abgekanteten Stab, wickelt da ein Lederband drum und schreibt dann auf dem Lederband hier einfach von links nach rechts die Nachricht auf. Und die anderen freien Stellen, also hier oben, hinten, vorne, unten und so weiter, füllt man mit irgendwelchen Nonsensbuchstaben auf. Dann wickelt man das Lederband ab und hat dann erstmal einen langen Lederband voller Nonsensbuchstaben. Der Bote kann dann das Lederband zu meinem, was weiß ich, Feldherrn oder anderen Fürsten oder was auch immer bringen. Und der weiß dann, okay, ich brauche jetzt einen Stab einer bestimmten Dicke, wickle das Lederband wieder auf. Und dann kann der Empfänger, wenn er denn denselben Stab hat, entsprechend vorne wieder den Klartext lesen. Das heißt also, der Schlüssel für die Verschlüsselung und Entschlüsselung ist die Dicke des Stabes. Und natürlich damals eben der große Vorteil, dass kaum jemand wirklich lesen und schreiben konnte zu der Zeit. Der nächste bekannte Algorithmus, Caesar, ist ja auch bekannt als Caesar-Algorithmus, obwohl Caesar historisch eine leicht abgewandelte Form genutzt hat, ist die Ersetzung der Buchstaben. Er substituierte die. Und zwar hat Caesar eigentlich nichts anderes gemacht, als die Buchstaben im Alphabet um drei Stellen nach rechts zu verschieben. Wenn er also Briefe geschrieben hat, das ist nachgewiesen, das weiß man aus den historischen Quellen, dann hat er einfach jeden Buchstaben um drei nach rechts verschoben. Und der Empfänger wusste, okay, ich muss jeden Buchstaben drei nach links verschieben. Und das hat damals als Verschlüsselungsmechanismus ausgereicht. Das kann ich also mit Bordmitteln auf einem beliebigen Unix oder Linux mittels TR implementieren. Wenn ich also Chemnitz als Zeichenkette übergebe, dann kommt da rechts diese Zeichenkette raus. Und wenn ich die Zeichenkette dann um drei nach links verschiebe, dann kommt wieder der Klartext Chemnitz raus. Das ist also eine sehr einfache Operation. Auch wieder vor dem Hintergrund, das konnte kaum jemand lesen und schreiben. Und das Ganze hat wunderbar funktioniert. Bei Caesar oder zu Caesars Zeiten, das weiß jeder, der schon mal Indiana Jones gesehen hat, gab es noch nicht 26 Buchstaben, sondern nur 23. Seitdem wir das Alphabet erweitert haben auf 26 Buchstaben, haben wir diese charmante Funktion des ROT 13. Das ist das, was man heute auch so als Caesar-Algorithmus kennt, der auf Caesar basiert, aber nicht der eigentliche Caesar-Algorithmus ist, also nicht der, den Julius Caesar verwendet hat. Denn bei ROT 13 verschiebt man einfach das Alphabet um 13 Stellen nach rechts. Das hat den großen und charmanten Vorteil, dass diese Operation involutorisch ist, wie der Mathematiker sagt. Involutorisch heißt, ich kann die Operation wieder auf sich selbst anwenden und komme damit zum Ausgang zurück. Also verschlüsseln und entschlüsseln ist ein und dieselbe Operation. Rotiere um 13 Stellen nach rechts. Wenn ich das bei 26 Buchstaben mache, wenn ich das zweimal mache, dann komme ich wieder beim Ausgang aus. Dann bin ich wieder bei 1, 13, 26, beziehungsweise 27 dann. Und es gab ja dann, eine Zeit lang hat man sowas in irgendwelchen E-Mail-Clients genutzt oder in News-Clients, damals im Usenet als Spoiler. Man konnte ja keinen Text irgendwie auscrollen, wie man das auf Webseiten oder so macht. Und da hat man dann irgendwelche Spoiler oder sowas immer mit ROT 13 verschlüsselt, in Anführungsstrichen. Damit man nicht auf den ersten Blick sieht, was da jetzt die große Wendung im Film oder ist, was man da halt diskutiert hat. Es gab dann auch irgendwann immer diese Witze, dass man Triple ROT 13 macht, was natürlich auch blödsinnig ist, weil das ist dann auch wieder nur ROT 13. Die nächste große Entwicklung, die ist erst Ende der 80er Jahre bekannt geworden. Und zwar hat ein arabischer Schriftgelehrter und Mathematiker und Kryptologe, Al-Kindi, der hat 850 rum in Bagdad eine Schrift verfasst, die heißt Abhandlung über die Entzifferung kryptografischer Botschaften. Der hat sich damals also schon mit Kryptographie auseinandergesetzt, hat das auch so genannt. Und das ist die älteste erhaltene Quelle zum Thema Frequenzanalyse. Frequenzanalyse ist ganz simpel, denn Al-Kindi ist aufgefallen, wenn ich die Sprache des Klartextes kenne, dann muss ich eigentlich nur die Häufigkeit der Buchstaben auszählen. Und dann gehe ich davon aus, dass im Chiffrat, weil ja immer die Ersetzung fix ist, aus jedem A wird ein D, dann weiß ich, wenn ich jetzt in deutschen Texten gucke, das ist die Häufigkeit der deutschen Buchstaben, E ist ganz weit vorne dabei, dann zähle ich einfach einen längeren Text aus, kriege da beispielsweise als häufigsten Buchstaben T raus und gehe dann davon aus, dass T ist das E im Klartext, weil es einfach der häufigste Buchstabe ist. Und so kann man dann solche Algorithmen oder solche Ersetzungsalgorithmen brechen. Und das kennt eigentlich jeder, der schon mal Galgenraten gespielt hat oder Glücksrad geguckt hat. Das sind die Buchstaben, die natürlich da am beliebtesten sind und am ehesten genommen werden. Also auch intuitiv kennt man dieses Verfahren. Und das Interessante ist, dass er das eben niedergeschrieben hat und damals damit im Prinzip die sogenannte monoalphabetische Substitution komplett gebrochen hat. Das heißt also, diese Verfahren wie Caesar, dass ich etwas fix verschiebe und ein Eingabebuchstabe, also ein Klartextbuchstabe, immer ins selbe Chiffrat abbildet, ist damit gebrochen worden. Und das ist also hier schon im Jahre 850 nach Christus passiert. Der nächste große Schritt, Leon Battista Alberti, historisch gesehen entstammte einer Patrizierfamilie aus Florenz, wurde aus Florenz verbannt aufgrund irgendwelcher Sachen mit Päpsten und Gegenpäpsten und so weiter. Und er hat es dann geschafft, aufgrund seiner Bildung Geheimsekretär des Papstes zu werden und auch Botschafter. Und als Botschafter braucht man wieder verschlüsselte Texte. Und es war damals schon bekannt, dass diese Frequenzanalyse funktioniert. Das heißt, man musste sich Gedanken machen, wie man Texte so verschlüsselt und wieder entschlüsselt, dass nicht immer derselbe Eingangsbuchstabe auf derselben Chiffrat abbildet. Dass ich also nicht immer E auf T habe, weil dann weiß ich einfach, dass T ist der häufigste Buchstabe im Code oder im Chiffrat, deswegen ist das vermutlich das E. Er kam dann auf die Idee, die sogenannte polyalphabetische Substitution zu entwickeln. Das heißt, wir nutzen jetzt mehrere Alphabete, in die wir abbilden. Polyalphabetisch, mehrere Alphabete. Und das hat er implementiert, ganz einfach, indem er eine sogenannte Chiffrierschreibe entwickelt hat. Und es gibt also ein Werk von ihm von 1466, De Componentes Cifris, über die Verschlüsselung von Zahlen oder über die Entstehung von Zahlen. Und da hat er eine Scheibe gebaut, ich zeige die gleich nochmal auf dem Foto, so nachbauen, die man einfach, man hat zwei Scheiben, ein Alphabet drauf und dreht die. Und dann sehe ich anhand der Drehregel, dass beispielsweise das E initial auf das H abbildet. Und nach drei Buchstaben im Klartext drehe ich einfach die Scheibe um zwei Stellen weiter. Und dadurch bildet das E nicht jedes Mal auf denselben Buchstaben ab. Das heißt, ich habe einfach mal das Beispiel gemacht. Du fängst initial mit E auf H an und nach drei Eingangsbuchstaben oder drei Buchstaben Klartext drehst du einfach drei Buchstaben weiter nach rechts. Das heißt, wenn ich jetzt einen Eingangstext nur Es habe als Beispiel, dann habe ich also HH, KK, NN, QQ, TT, WW und so weiter. Und damit funktioniert die Häufigkeitsanalyse nicht mehr. Weil jemand, der dieses Chiffrat sieht, kann nicht mehr rückschließen, dass das alles ja ein und derselbe Buchstabe ist. Er kann also nicht mehr auszählen. Und das hat wunderbar funktioniert, bis dann irgendwann die Computer kamen. Ich habe gerade gesagt, er hat diese Chiffrierscheibe, Gott, böses Wort, entwickelt. Der eine oder andere kennt vielleicht das noch. Das ist genau dasselbe Prinzip. Die alten Kopierschutzverfahren hier, Monkey Island. Man hat eine äußere Scheibe, man hat eine innere Scheibe. Das ist hier ein Nachbau aus einem Schweizer Museum. Aber das ist genau das Prinzip der Chiffrierscheibe. Das hat man tatsächlich noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein für Funksprüche im Militär und so weiter genutzt. Also wenn ich einen Funkspruch übermittle, zwischen zwei Funkern, die irgendwo, ich sag mal, im Graben oder so unterwegs sind. Und der Funkspruch muss vielleicht für ein, zwei Stunden nur geheim gehalten werden, dann reicht sowas aus. Deswegen hat man das wirklich so lange noch benutzt. Und das ist diese Chiffrierscheibe. Man sieht also hier die Initialstellung A auf H. Und dann wird eben nach beliebigen Regeln, die man sich ausdenkt, die beiden Seiten bekannt sein müssen, entsprechend weiter nach links oder rechts gedreht. Und damit verändert sich dann die Substitution der Buchstaben und es kommt nicht mehr jeweils derselbe Buchstabe vom Klartext in das Chiffrat rüber. Das Ganze wurde noch eine Stufe weiterentwickelt von einem belgischen Mönch, Blaise de Vigenère, der in seinem, ich kann kein Französisch, Traité de Chiffres ist das, glaube ich, 1586, einen weiteren Algorithmus entwickelt hat. Und der ist eigentlich für die damalige Zeit sehr clever vorgegangen, weil der hat einfach 26 Alphabete entwickelt. Beziehungsweise er hat 26 Alphabete genutzt als Eingabe, indem er die ganz simpel untereinander geschrieben hat. Das ist also das Visionärquadrat. Ihr seht hier oben, das ist ganz einfach das Alphabet A bis Z. Und dann hat er in der Zeile darunter wieder das Alphabet drunter geschrieben und ist bloß um eine Stelle nach rechts gegangen. Und in jeder Zeile ist er um eine weitere Stelle nach rechts gegangen. Ihr seht also hier B, C, D und so weiter, bis hier unten beim Z ist. Und der Verschlüsselungsvorgang funktioniert dann so, dass ich mir irgendein Schlüsselwort ausdenken muss, also irgendein Passwort, sowas wie geheim. Oder irgendwas, was jetzt hier in dem Beispiel mit O losgeht. Und dann suche ich hier oben den entsprechenden ersten Buchstaben aus dem Original raus. Hier unten den Schlüssel, also Schlüsselwort sei jetzt mal Secret, ist der erste Schlüsselbuchstabe S. Erste Eingangsbuchstabe ist O und die treffen sich dann beim G. Das heißt, das erste Chiffrat ist das G. Dadurch, dass ich jetzt vermutlich beim Schlüsselwort bei Secret eben zu E übergehe, der zweite Buchstabe ist ja E, dann bin ich hier oben in dem Alphabet. Das heißt, wenn der zweite Buchstabe auch ein O im Eingang wäre, im Original-Klartext, dann wäre das zweite Chiffrat jetzt ein S und nicht mehr ein G. Und damit erhöhe ich die Anzahl der Alphabete massiv auf 26 und kann damit theoretisch sogar Algorithmen bauen, die extrem sicher sind. Nachteil, ich kriege diesen Algorithmus nur sehr sicher, wenn das Schlüsselwort wirklich zufällig ist und genauso lang wie der Klartext. Ja, das ist der große Nachteil daran. Ja, das spielt, interessanterweise spielt dieser historische Algorithmus wieder eine Rolle in der Postquantenkryptographie, weil wir mit den Quantenschlüssel austauschen genau die Fähigkeit haben, solche Daten dann zu übertragen. Ja, aber theoretisch ist das der unbrechbare Algorithmus, der wurde auch jahrzehntelang so bezeichnet. Man kann ihn aber inzwischen mit Rechentechnik brechen, mit Computern, weil eben die Passwörter, die Schlüsselwörter, die genutzt werden, in der Regel zu kurz und zu nicht zufällig sind. Man nutzt dann sowas wie geheim, secret, Passwort 1, Passwort 2 und so weiter. Also man kennt ja von den Passwort-Leaks, wie schlecht Menschen darin sind, sich Passwörter auszudenken. Und das ist eben die große Krux an diesem Algorithmus gewesen. Aber der galt lange, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, als unbrechbar. Bis dann eben wirklich moderne Rechentechnik aufkam. Ja, Entschlüsselung, das ist das Charmante daran. Für die Entschlüsselung brauche ich eigentlich auch nichts weiter als entsprechend dieses Quadrat. Und ich muss dann nur sehen, ich gucke nach dem Schlüssel, gucke nach dem Code. Ich hatte ja das G, ich weiß ja, Geheimwort ist, oder Schlüssel ist S für Schlüssel oder Secret. Geheimbuchstabe ist G. Und dann gehe ich einfach nach oben und weiß, Originalbuchstabe, Klartext ist das O. Ja, und das ist also quasi dieselbe Operation, bloß dass ich eben nicht von oben nach unten gehe, sondern von unten nach oben. Und wenn ich dann Schlüssel, beziehungsweise den Schlüssel, das Geheimwort kenne und das Quadrat habe, dann kann ich damit entsprechend wieder entschlüsseln. Jetzt habe ich bei der Historie so ein bisschen festgestellt, das ist alles so Buchstabenvertauschung. Wie sieht es denn eigentlich aus mit anderen Regionen? Also das war jetzt alles sehr europäisch, beziehungsweise europäisch geprägt. Wie sieht es denn aus mit anderen? Ich habe mich da ein bisschen auf die Suche begeben, weil ich habe mal ein paar Semester Japanisch an der Uni belegt und wusste natürlich, also mit Kanji, also mit chinesischen Schriftzeichen, funktioniert das nicht so ohne weiteres, weil die nutzen die Schriftzeichen ja nicht als Buchstaben, ne, so wie wir das tun, sondern da steht ein Kanji, steht halt eben ein ganzes Wort oder eine Wortgruppe oder ähnliches. Wie sieht es denn aus mit chinesischen oder japanischen Verschlüsselungsalgorithmen? Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, was ich gefunden habe, ist neben Codelisten, man hat also, es gibt historische Dokumente aus der Zeit der drei Reiche, irgendwann vor Christus, da hat man geheime Botschaften halt über Codierwörter rausgegeben, sowas wie Adlerhorst für irgendeine Burg oder sowas in der Art. Ne? Da hat man sich irgendwas ausgedacht und das war eben die Ersetzung. Es gab dann allerdings im Japan des 16. und 17. Jahrhunderts die Kyrishitan-Verschlüsselung. Und das ist nichts anderes als die japanische Umschrift Katakana für Christen, weil die wurde von portugiesischen katholischen Missionaren nach Japan gebracht. Ne? Und der christliche Glaube bzw. die Missionare wurden dann aus dem Land geworfen bzw. gebannt. Es gab dann da auch diverse Religionskonflikte und Kriege. Und die sind einfach hingegangen und haben die Katakana-Silbenschrift genommen. Das ist hier das japanische Katakana-Alphabet. Die basiert auf Silben. Ne? Also es ist nicht ganz so wie bei uns, dass ein Zeichen ein Buchstabe ist, sondern ein Zeichen ist eine Silbe. Ne? Wie zum Beispiel hier eben Iroha. Jeweils eine eigene Silbe sind. Also Ro und H ist eine Silbe und ein Zeichen im Katakana-Alphabet. Und die konnten dann diese Substitutionsverfahren, die portugiesischen Missionare schon kannten aus Europa, anwenden, indem sie die Katakana-Alphabete, das Katakana-Alphabet genutzt haben und dann Silben vertauscht haben. Na, das funktionierte aber nur zwischen den portugiesischen Missionaren. Ich weiß nicht, ob man da auch Japaner mit einbezogen hatte, aber es hat zumindest in der Zeit soweit funktioniert. Und ist nach meinem bisherigen Kenntnisstand so ziemlich das einzige Verschlüsselungsverfahren, das man aus dem chinesisch-japanischen Sprachraum da kennt, also wo man chinesische Schriftzeichen verwendet hat. Bis dann später natürlich erst der Zweite Weltkrieg elektronische Verschlüsselung aufkam. Ein weiterer Algorithmus, der dann 1854 als Spielerei aufkam, von Charles Wheatstone, der hat sehr, sehr viele Sachen erfunden. Deswegen hat man den nicht Wheatstone'schen Algorithmus genannt, weil der hat schon so viele Sachen nach sich benannt gehabt. Deswegen nannte man ihn Playfair. Und zwar hat er damals mit einem guten Freund festgestellt, es gibt in den damals recht neuen oder recht modernen Zeitungen, gab es Kontaktanzeigen und verschlüsselte Botschaften, wo man also mit so Wortaustauschung und so weiter sich vermutlich irgendwelche Pärchen, Liebespaare und so weiter verabredet haben. Und er hat sich dann mit einem Kollegen hingesetzt und hat versucht, sowas jetzt mal zu knacken und hat festgestellt, die meisten Verfahren, die da verwendet werden, sind relativ einfach zu brechen. Wir bauen uns jetzt mal einen eigenen Algorithmus, der nicht so leicht zu brechen ist, ne, durch Durchprobieren und Raten. Und er kam dann auf die Idee des sogenannten Playfair-Quadrates. Und zwar ist das Vorgehen so, dass ich meinen Klartext nehme, wie eben hier das Wort Rindfleisch-Etikettierungs- Aufgaben, Überwachungs-, Ertragungs-, Ergänzungsgesetz, ja, und das in sogenannte Bigramme zerlege. Das heißt, ich zerlege das immer in zwei Buchstaben und dann schreibe ich das Alphabet immer in 5 Zeilen zu 5 Spalten auf, zerlege das und gucke dann, wo sich die beiden Buchstaben jeweils treffen würden. Das heißt, ich zeige das nochmal kurz anhand des Bildes. Das ist das sogenannte Playfair-Quadrat mit dem Schlüsselwort Wurst. Ich muss mir also ein Wort mit 5 Buchstaben ausdenken. Das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, weil gerade Mittagspause war. Schreibe das oben rein und die anderen Buchstaben ordne ich dann darunter ganz normal alphabetisch an, ohne dass natürlich da entsprechend die Buchstaben aus dem Schlüsselwort nochmal vorkommen. Ne? Ich verwurschtle einfach nur quasi das Alphabet, das ich habe. Und dann gucke ich, wo befinden sich jetzt die beiden Buchstaben, die ich aus meinem Quelltext, aus meinem Klartext habe. Das wären einmal das R und das I in meinem Beispiel. Und dann trage ich die hier im Quadrat ein und gucke dann, okay, die liegen nicht auf einer Linie, liegen nicht auf einer Zeile. Das heißt, ich gehe quasi dahin, wo die sich treffen. R und I treffen sich hier beim S und hier unten beim H. Und dann gilt eben die Regel, dass der erste Buchstabe geht nach rechts, der zweite Buchstabe geht nach links und damit ersetze ich dann aus der Eingabe RI, wird dann zu SH. Und das mache ich dann für das ganze Wort durch. Wenn ich also längere Texte habe, muss ich immer 2 Buchstaben da eintragen, muss gucken, wo die sich treffen, muss anhand der Ersetzungsregel nach links, rechts, oben, unten entsprechend das Ganze verschieben. Und das funktionierte zum damaligen Zeitpunkt relativ gut und wurde dann auch bis in den Ersten Weltkrieg hinein für einfache Funknachrichten auf taktischer Ebene, also mit relativ kurzer Laufzeit. Also man hat da keine, ich sage jetzt mal irgendwie Marschbefehle oder so für ganze Divisionen mit verschlüsselt, weil das ist zu unsicher. Aber so einfache Funksprüche oder sowas, was jetzt so für 1 Stunde, 2 Stunden, vielleicht für einen Tag geheim gehalten werden muss, hat sowas auch im Ersten Weltkrieg noch wunderbar funktioniert. Und der Vorteil ist, das kann jemand, der lesen und schreiben kann, ein Funkgerät bedienen kann, kann sowas dann auch auf Papier und Bleistift oder mit Papier und Bleistift in irgendeinem Graben oder so nutzen. Und das hat man auch gemacht. Die Dinger waren also wirklich bis in den Ersten Weltkrieg hinein in aktiver Nutzung. Und damit kommen wir zu einem anderen wunderbaren Ding. Relativ kurzlebig, sehr interessant, die preußische optische Telegrafenlinie, die zwischen 1832 und 1849 betrieben wurde und Berlin mit Koblenz verband. Man hat also hier auf Sicht operiert und hat dann über unter anderem Magdeburg, auf der Johanneskirche war ein Telegraf, ist dann runtergegangen über die Bürde in den Harz, hat im Harz mehrere Telegrafen aufgestellt und ist dann runter bis Köln bzw. Koblenz, über 62 Telegrafenstationen mit Signalmasten gegangen. Jeder Signalmast hatte 6 Winkerarme, die über einen Seilzug bedient wurden. Und man konnte dann über Distanzen von 7,5 bis 15 Kilometer, hing natürlich von der Sichtfläche ab, eine Magdeburger Bürde ist total flach, da kann ich gut gucken. Im Harz ist es dann ein bisschen bergiger, da muss ich kürzere Distanzen einbauen. Hat man dann solche Telegrafen aufgestellt und hatte dann immer 2 Telegrafenmeister, die dann geguckt und bedient haben. Da war also einer, der hat mit dem Fernglas zu dem Telegrafen davor geguckt und hat dann geguckt, was übergibt die mir gerade, was funkt die mir gerade für ein Signal, hat das dann auf dem eigenen Telegrafen eingestellt, hat das an den nächsten übergeben, hat geprüft, dass der nächste Telegraf das richtig übernommen hat und dann ging es mit dem nächsten Zeichen weiter. Und man konnte auf diesem Weg bei gutem Wetter, das war alles wetterabhängig, es musste hell sein, es durfte kein Nebel sein, kein Regen, Sonne musste scheinen, war also extrem wetterabhängig, konnte man tatsächlich Telegramme von bis zu 200 Zeichen innerhalb von wenigen Stunden von Berlin nach Köln bringen. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Es gibt noch 2 oder 3 erhaltene oder wieder aufgebaute Telegrafenstationen. Hier ist die Telegrafenstation in Neuwegersleben in der Magdeburger Bürde. Die ist also komplett neu gebaut worden. In Magdeburg hat man das Ding einfach oben auf das Dach der Johanneskirche gesetzt. Da gibt es ein Bild in der Wikipedia, das ist allerdings von relativ schlechter Qualität, deswegen habe ich das Foto rausgesucht. Man sieht diese Winkerarme, die dann über Seilzüge bedient wurden. Ein einzelner Winkerarm hat es dann bis in die Neuzeit überlebt. Und zwar wurden die bei der Bahn, die damals aufkam, übernommen. Und die Haltesignale, bevor das alles elektrifiziert wurde durch Lichter, das war ja hier dieser eine Winkerarm da oben. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch früher, dass dann dieser eine Winkerarm da irgendwelche Bahnübergänge geöffnet und geschlossen hat. Und genau das hat man da genutzt. Und wer sich dafür interessiert, in Köln gibt's oder bei Köln gibt es eine Telegrafenstation, die ist noch in Betrieb, kann man besichtigen. Oder eben hier in Magdeburg in der Bürde, ein bisschen südlich von Magdeburg in der Wegersleben, gibt es den Verein, der das Ding da weiter betreibt und auch besichtigen kann. Also innen drin sieht man dann die Technik, wie das aufgebaut ist. Das ist alles sehr interessant, wie das funktioniert hat. Das Interessante in der Kryptographie oder in der Kodiertechnik, weil Kryptographie ist es eigentlich noch nicht, ist, dass man damit angefangen hat, mit Codebüchern zu arbeiten. Ne? Und wer schon ein bisschen in der Kryptographie gearbeitet hat, Codebook hat man da schon öfters mal gehört, so beim Betriebsmodus. Ne? Und das ist genau die Idee dahinter, das ist dieses Codebook. Codebook bedeutet nichts anderes, es ist wirklich eine Codierung, also keine Verschlüsselung im kryptografischen Sinn, es ist eine Codierung. Und man ist einfach hingegangen, hat sich überlegt, was gibt es denn für wichtige Signale? Und hat dann dafür einfach entsprechende Codierung in Form von Zeichen und Ziffern gemacht. Ne? Also wenn die Winkerstellung 4.3 bedeutet, oder was auch immer das jetzt hieß, also irgendwie ein Winker stand oben, einer stand unten, dann bedeutete das eben Signal Citissimi von der Direktion. Also quasi top secret oder halt höchst eilig. Hier kommt eine Anweisung von der Direktion. Alles andere sofort einstellen, Nachricht aufnehmen und weiterleiten. Das war also quasi irgendwie sowas wie eine Prioritätsmeldung. Und damals hat man eben angefangen, solche Standardmeldungen über Codes zu kodieren und hat sich dann auch hingesetzt und hat überlegt, es wäre natürlich sinnvoll, wenn ich so einen Code habe, der häufig kommt, der wichtig ist, der eilig ist, dass der möglichst einfach zu verstehen ist. Und da ist man dann irgendwo in der Codierungstheorie gelandet und hat sich dann eben Signale überlegt und ausgedacht, die möglichst einfach zu verstehen sind, die gut zu sehen und zu geben sind und die man entsprechend gut weiterleiten kann. Na, und das Einzige, was jetzt bei dem optischen Telegrafen für die Kryptographie interessant ist oder was halt von dort aus wichtig ist, ist das Codebuch. Das Ganze spielte interessanterweise in der Vormärzrevolution 1848, da Wartburgfest und so weiter, Studentenbünde, eine Rolle, weil nämlich Militär ja nach Köln runtergeschickt wurde und die Aufständischen in Köln vorgewarnt wurden, weil die natürlich, weil es dort Leute gab, die das Codebuch kannten, die Nachricht lesen konnten. Also jeder, der mit dem Fernglas irgendwo so 5, 6, 7 Kilometer um so einen Masten steht, kann auch die Nachricht mitschreiben. Ja, also da ist nichts geheim gehalten. Wer das Codebuch kennt, weiß, wie die Nachricht lautet. Man wusste damals eben, dass preußische Truppen nach Köln entsandt werden sollten und konnte Vorbereitung treffen. Und das ist damals genau passiert. Und das gilt auch heute noch bei Codebook-Verschlüsselung. Also selbst wenn ich heute AES im Codebook-Modus betreibe, wer das Codebook kennt, kann auch damit AES analysieren und vielleicht sogar brechen. Und deshalb kam 1883 ein Belgier, der Herr Kerkhoff, auf die Idee, einfach mal die Prinzipien als Militär, als Ingenieur oder Pioniertruppe, würde man in Deutschland sagen, hat er sich Gedanken gemacht, wie sollte man denn Kryptographie in moderneren Zeiten aufbauen. Und er hat die Kerckhoffs Grundprinzipien formuliert, die sind immer noch gültig für die Kryptographie, die war damals korrekt, sind heute immer noch korrekt, natürlich ein bisschen anders umsetzbar, weil zu seiner Zeit bedeutete Kryptographie immer irgendein mechanisches Gerät. Zeigertelegrafen, also solche Dinger, die kaum jemand zu Hause hatte. Und das Wichtigste ist hier immer noch die zweite Regel, das System darf keine Geheimhaltung erfordern. Das war die Originalformulierung. Heute sagt man eher, die Sicherheit des Systems darf nicht auf der Geheimhaltung des Algorithmus beruhen. Wenn also irgendjemand ankommt und sagt, ich habe hier ein super sicheres kryptografisches System gebaut, dann sage ich immer, zeig mal her, ich will mal reingucken. Und die sagen, nee, Betriebsgeheimnis, dann sage ich gleich, weggehen ist nicht. Weil Kerckhoffs Grundprinzip, der Algorithmus, also die Sicherheit darf nicht auf der Geheimhaltung des Algorithmus basieren. Die müssen öffentlich sein. Weil auch viele, ich sag mal, auch in der Software-Szene oder Entwicklerszene, die jetzt sich nicht mit Kryptographie explizit befasst haben, sagen, ja, ist ja Open Source, Open SSL und da kann ich reingucken und jeder kennt den Algorithmus ja total unsicher. Nein, das ist eine der Grundforderungen seit 1883 unangefochten, eine der zentralen Grundforderungen der Kryptographie. Das System darf keine Geheimhaltung erfordern. Die Sicherheit darf nicht auf der Geheimhaltung des Algorithmus basieren. Weil den kann ich nicht geheim halten. Der steckt nämlich in jedem Gerät, das ihn implementiert, drinne. Stichwort Enigma. Genau da ist das nämlich passiert. Da gibt es ein wunderbares Paper von Stephen M. Bellowin. Der hat damals, ich glaube 2001, das mal zusammengefasst und hat dann so dieses Buzzword. Alles andere, also wer sich nicht an diese Regeln hält, macht Security by Obscurity. Ja, er hat diesen Begriff geprägt oder sogar erfunden. Und dem ist auch wirklich so. Ich hatte gerade eben das Codebuch angesprochen, da gab es noch einen wunderbaren Fall, und zwar das Zimmermann-Telegramm. Ich hatte ja, wie gesagt, auch so ein bisschen politische Bildung gemacht im Bundeswehr und so weiter. Und das Zimmermann-Telegramm ist relevant, weil im Januar 1917 das Deutsche Kaiserreich ein Telegramm an die mexikanische Botschaft bzw. mexikanische Regierung geschickt hat mit der Bitte, dass Mexiko doch auf deutscher Seite in den Krieg eintreten möge. Und wenn Mexiko das tut, wird das Deutsche Kaiserreich Mexiko daran unterstützen, die ehemaligen mexikanischen Staatsgebiete der USA, Kalifornien und so weiter, wieder zurück nach Mexiko zu bringen. Den Briten ist es gelungen, das Telegramm zu entschlüsseln, weil sie ein Codebuch hatten. Also russische Marinetaucher haben ein Codebuch eines deutschen Schiffes geborgen, und zwar eines Ostseekreuzers namens Magdeburg. Das war seiner Majestät Kreuzer Magdeburg. Die haben nämlich ihr Codebuch über Bord geworfen. haben dieses Codebuch vorschriftsgemäß mit Gewichten beschwert. Ne, das war also, weil man wusste, Codebuch darf nicht in feines Hand fallen, hat man das auf Löschpapier gedruckt mit roter Tinte und wenn man das ins Wasser wirft, zersetzt sich das normalerweise. Es sei denn, man packt halt ein Gewicht drauf, damit es untergeht. Wenn nämlich das Gewicht dann drauf bleibt und dann in der Ostsee, in der relativ flachen Ostsee, auf dem Boden landet, dann drückt das Gewicht das Buch zusammen. Und dann kommt das Wasser da nicht rein und kann die Seiten nicht zersetzen. Und genau das ist passiert. Das heißt, den russischen Tauchern ist es gelungen, solch ein Codebuch zu bergen. Die haben das dann mit den Briten geteilt und die Briten konnten entsprechend das Zimmermann-Telegramm entschlüsseln. Das Zimmermann-Telegramm, das ist das Original, das irgendwo in einem NSA-Museum da rumdümpelt, also quasi die Mitschrift der Telegrafenstation. Ich habe es mal rüberkopiert, das sind also solche Zahlenfolgen. Und man hat bei den Telegrammen nichts anderes gemacht, als wirklich Codebücher zu verwenden. Und das einfachste Codebuch, das man sich ausdenken kann, ist, man nimmt einen Duden und nummeriert alle Wörter durch. Ja, und dann nehme ich eben die jeweilige Position, quasi den Index, als Code für das entsprechende Wort. Und das hat blöderweise, hat man das so ähnlich gemacht. Man ist mit alphabetischen Listen rangegangen, hat also alphabetisch sortiert, hat mehrere Vorteile. Ich kann leichter nachschlagen, wo das Wort zu finden ist, weil ich weiß, dass es alphabetisch sortiert. Na, also hier Code 130 ist relativ weit vorne, irgendwas im A-Bereich und nicht irgendwo bei Z. Hat aber den Nachteil, dass ich damit wieder Muster im Text erkennen kann. Na, und das hat dann unter anderem dazu geführt, dass man solche Codebücher brechen kann. Was man beim Zimmermann-Telegramm auch nicht gemacht hat, das war ein sträflicher Bedienerfehler des Auswärtigen Amtes. Man hat nicht überschlüsselt. Na, es gab also die Anweisung für solche wichtigen Sachen, also Geheimschriften, Botschaftsdepeschen, dass man zwei Codebücher nacheinander anwendet. Ja, und das hat man nicht gemacht. Das hat auch den Vorteil, dass ich da einen Funker, quasi dem zweiten Funker, der den zweiten Code anwendet, der kriegt selber nur einen Schiffrat. Der weiß gar nicht, wie der Inhalt ist. Ich habe also auch nochmal die Leute da ein bisschen aus der Rechnung rausgenommen. Und normalerweise macht man das so, dass man eben ein Codebuch anwendet und dann nochmal ein zweites Codebuch drüber jagt, um das weiter zu verwurschteln, was da drin ist. Also diese Muster rauszunehmen. Und das hat man nicht gemacht. Ja, und deswegen war es dann den Briten so einfach, das ganze Zimmermann-Telegramm komplett zu entschlüsseln. Damit sind wir dann bei der Enigma. Ich habe in meinen Workshops noch wesentlich mehr zu Enigma erzählt. Ich muss das hier aus Zeitgründen ein bisschen eingrenzen. Aber das Interessante ist, zum einen, was viele nicht wissen, man hört immer Enigma, denkt so ein bisschen an das Boot. Da hat man die ja auch gesehen, wie da der, ich glaube Heinz Hönig war das da, rumtippt auf der Enigma. Und viele sagen immer, ja, Zweiter Weltkrieg. Na, die Enigma ist schon 1918 auf den Markt gekommen und wurde in einem deutschen Reichspatent veröffentlicht. Und das Reichspatent war öffentlich, wirklich öffentlich. Da konnte jeder die Funktionsweise der Enigma ablesen. Das war also quasi die Implementierungsanweisung des Chiffre-Algorithmus. Und die Sicherheit der Enigma basierte darauf, dass genau dieser Algorithmus geheim gehalten wird. Das hat also schon von Geburt an war die Enigma eigentlich gebrochen, weil im Reichspatent genau beschrieben war, wie sie funktionierte. Ja, das ist dann allerdings erst in den 30er, 40er Jahren da durch die polnischen Kryptologen, Bletchley Park und so weiter, zur Brechung der Enigma gekommen. Die Enigma wurde auch in den 20er Jahren international verkauft. Ne? Also die konnte Gott und die Welt konnte die Enigma kaufen in den frühen 20ern. Die Reichsbahn hat das gemacht. Die hat ab, ich glaube, 27 oder so angefangen, jeden Fernschreiber durch eine Enigma zu ersetzen. Die haben also gesagt, wir nehmen keine Fernschreiber, wir nehmen gleich die Enigma. Ja, und haben dann entsprechend sehr viele, mehrere 10.000 von diesen Enigmas genutzt. Mitte der 20er Jahre hat dann die deutsche Regierung bzw. das Militär gesagt, naja, klingt interessant für uns, lasst uns die mal vom Markt nehmen. Aber es gab halt eben schon Modelle und Beschreibungen, die im Umlauf waren. Und das Interessante an der Enigma ist, die ist eigentlich für die damalige Zeit technisch gesehen relativ simpel aufgebaut. Sie besteht aus einem Walzensatz, da sind oben diese Rotoren, dem Lampenfeld als Anzeige, da leuchtet dann quasi der Buchstabe raus, der als Chiffrat oder Klartext rauskommt. Tastatur und Steckerbrett. Der Walzensatz besteht aus ganz normalen Rotoren, die sich einfach weiter drehen. Das heißt also, dadurch, dass ich tippe, wie bei einer mechanischen Schreibmaschine, dreht sich die Walze hier immer mindestens eine Stelle weiter. Das heißt, ich verwürfle die Alphabete, habe also polyalphabetische Substitution, allein durch diesen Walzensatz. Und dadurch, dass ich mehrere verschiedene Walzen habe, mit verschiedenen Walzenstellungen, habe ich jedes Mal eine andere Abbildung, abhängig davon, welcher Schlüssel gerade für den heutigen Tag befohlen ist. Also Schlüssel war dann eben der Walzensatz plus das Steckerfeld. Das Steckerfeld ist nochmal eine elektrische Verwürfelung. Da habe ich einfach über so ganz einfache, kurze Bananensteckerdrähte bestimmte Buchstaben auf bestimmte andere Buchstaben gesteckt. Und der Vorteil gegenüber den Walzensätzen ist, der Walzensatz ist einmal fix, Den kann ich nicht ändern als Funker. Das Steckerbrett kann ich beliebig stecken, wie ich Lust und Laune habe. Es müssen immer einen Eingangsbuchstaben, einen Ausgangsbuchstaben geben. Aber wie ich die stecke, kann ich komplett durchpermutieren. Habe also eine sehr hohe Permutationszahl. Dabei hat Scherbius einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar gibt es eine sogenannte Umkehrwalze in der Enigma, die dafür sorgt, dass die Enigma involutorisch ist. Involutorisch bedeutet, ich brauche nur eine Operation zum Verschlüsseln wie zum Entschlüsseln. Ich kann mit der Enigma verschlüsseln und entschlüsseln. Und das macht diese Umkehrwalze. Die Umkehrwalze, das hat er auch in seinem Reichspatent, hier ist die Reichspatentnummer, entsprechend beschrieben, ne, durch den Rückgang des Stromes, durch den Schiffhirwalzensatz findet eine weitere Verwürfelung statt. Er hat das als Vorteil beschrieben, hat nicht erkannt, dass das genau der Weg ist, über den die Enigma gebrochen werden wird. Weil nämlich die Umkehrwalze fixpunktfrei permutiert hat. Das heißt nichts anderes als, da kam niemals derselbe Ausgangsbuchstabe raus, wie als Eingangsbuchstabe reinging. Ne, es war also ausgeschlossen, wenn da ein E reingeht, da kommt niemals ein E wieder raus. Das hat für die Kryptologen, die das Ding gebrochen haben, die Folge gehabt oder die Kenntnis gehabt, wenn wir wissen, dass bestimmte Zeichenketten in irgendwelchen Telegrammen auftauchen, wie zum Beispiel BDU für Befehlshaber der Unterseeboote. Man wusste, wenn ein Befehl kommt aus Aurich vom Befehlshaber der Unterseeboote, ist die erste Zeichenkette in dem Telegramm BDU. Eilig. Das wusste man einfach, weil so Funksprüche aufgebaut sind. Und dann weiß ich, dass die ersten drei Zeichenketten, das erste darf niemals ein B sein, das erste wird niemals ein D sein, das erste wird niemals ein U sein. Und das waren die sogenannten Crips. Und dann ist man losgesockt und hat am Anfang mit ganz, ganz vielen englischen Frauen angefangen, die Telegramme einfach auszuzählen. Die sind da wirklich mit Papier und Bleistift hingegangen, haben die mitgeschnittenen Funksprüche analysiert, haben Buchstaben ausgezählt und haben dann versucht, bekannte Schablonen aufzusetzen. Und das hat dann später Alan Turing mit seiner Bombe automatisiert. Da gibt es also auch bei Wikipedia wunderbare Fotos und Videos, wie die funktioniert hat. Da habe ich gesagt, ich wollte noch ein bisschen was zu elaborierten Angriffen erzählen, weil ich da gerade auf Arbeit mich mit beschäftigt habe. Und zwar, ich weiß nicht, wer das Unternehmen Rubicon kennt. Das ist eigentlich eine sehr interessante Sache. Die ist Anfang der 90er Jahre aufgeflogen. Und zwar hat der Bundesnachrichtendienst mit einer legendierten TAN-Firma den Schweizer Chiffriergerätehersteller, oh Gott, Krypto AG übernommen. Es gab also in der Schweiz einen Hersteller von Rotorgeräten, der hat also sowas Ähnliches gebaut wie die Enigma. Selbe Grundprinzip, bisschen andere Implementierung, also, aber selbe Idee, auch schon seit den 30er Jahren. Das war also keine Erfindung der Nachkriegszeit. Die haben parallel in den 20er, 30er Jahren eigene Enigmas entwickelt, haben die Amerikaner auch gemacht. Also die Grundprinzipien der Enigma waren weltweit genutzt. Und der BND ist dann einfach losgesockt und hat dann in den 50er, 60er Jahren angefangen, unterstützt durch die Siemens AG und die Zentralstelle für Chiffrierwesen des BND, die heißen jetzt anders, nämlich BSI, hat er diese Krypto AG unterwandert, beziehungsweise hat einfach Aktien aufgekauft, beziehungsweise Leute dort positioniert. Und es ist ihm dann gelungen, die entsprechenden Chiffriergeräte zu brechen. Die haben ihre Algorithmen geheim gehalten. Und der BND konnte dann die Kommunikation, die über diese Geräte ablief, entschlüsseln. Und diese Geräte wurden von sehr, sehr vielen Regierungen genutzt, also weltweit. Das spielte dann politisch-historisch eine Rolle, unter anderem im Falklandkrieg und in der ganzen Geschichte um Salvador Allende, als da entsprechend der Putsch stattfand. Und das Interessante ist hier, man sieht also hier, das ist eine Supply-Chain-Attacke, eine ganz klassische Supply-Chain-Attacke. Wer also jetzt gerade die Story um Trivi liest, selbe Prinzip, Supply-Chain-Attacke. Bloß eben analog und ohne Kubernetes, GitLab oder was auch immer da im Bild ist. Ja, und das ist eben auch hier wieder wichtig. Das ist ein klarer Verstoß gegen Kerckhoffs Prinzip. Die Krypto AG hat die Algorithmen und Implementierung geheim gehalten. Die kannten nur ganz, ganz wenige Ingenieure in der Krypto AG. Wären die veröffentlicht worden, wäre die Manipulation durch BND und Co. wahrscheinlich relativ frühzeitig irgendwann aufgefallen. Weil irgendein Staat hätte mal reingeguckt und festgestellt, da passt was nicht. Da ist was nicht ganz koscher. Und hätte dann vermutlich den Einsatz dieser Maschinen unterbunden. Ja, also auch hier ein ganz klassischer Verstoß gegen die uralten Kerckhoffschen Prinzipien. Ein anderer Angriff, auch eine Supply-Chain-Attacke, und zwar eine sehr elaborierte, ist der Angriff mittels Dual-EC-DRBG. Das ist eine kleptografische asymmetrische Backdoor durch die NSA. Und es gab ja immer Diskussionen, dass die NSA irgendwie Krypto-Algorithmen manipuliert hat, die gab es schon zu DES-Zeiten, also wer auf dem Kongress irgendwie 97, 98, 99 war, als damals AES standardisiert wurde, erinnert sich an die ganzen Verschwörungstheorien, die da so rumgeisterten. Inzwischen wissen wir, die NSA hat manipuliert, es ist ihr erfolgreich gelungen, Es ist ihr nicht erfolgreich gelungen, das System oder das manipulierte System in der Masse auszurollen. Es ist nämlich aufgeflogen. Und zwar ging es darum, dass ein kryptografisch sicherer Zufallsgenerator standardisiert werden sollte. Und zwar wurde der vom amerikanischen NIST, das ist das amerikanische Standardisierungsinstitut, also quasi deren DIN, im SP-890-Standard einen Zufallszahlengenerator standardisiert, der auf elliptischen Kurven basiert, beziehungsweise hier auf zwei elliptischen Kurven, deswegen Dual-EC. Ja, und dieser Zufallszahlengenerator ist natürlich eine zentrale Funktion in der Kryptographie. Wenn der Zufallszahlengenerator schlecht oder schwach ist, sind alle mit ihm erzeugten Schlüssel schlecht oder schwach und können gebrochen werden. Ja, das ist das, was die NSA will. Man kann damit alle darauf basierenden Kryptosysteme brechen. Und wenn man das Ding als Standard in den Markt drückt, vielleicht noch in Hardware implementiert, dann kann man ganz, ganz viele kryptografische Systeme anbrechen. Und das Fiese an dieser Attacke ist, es ist eine sogenannte kleptografische asymmetrische Backdoor. Kleptografisch bedeutet in dem Sinne, oder eine Kryptografie, ich kann damit Daten stehlen. Ich kann damit eben schlechte, schwache Schlüssel entschlüsseln, knacken, brechen. Durch Brute-Force-Angriffe, Absuche des Schlüsselraumes, weil der Schlüsselraum zu klein ist oder ähnliches. Und asymmetrisch ist das ganz perfide dran. Das ist keine Backdoor, die für jeden offen ist. Jeder, der sie kennt, kann sie nutzen. Nein, sie kann nur genutzt werden durch den Ersteller der Backdoor, durch die NSA. Also wenn man jetzt mal rein die Technik dahinter, die Mathematik und die Kryptographie sich anschaut für die Backdoor, muss man sagen, das ist schon ein ganzes Stück Arbeit, das da reingeflossen ist. Aber es ist eben Gott sei Dank aufgefallen, weil Mathematiker sich mit diesem Zufallszahlengenerator beschäftigt haben. Und sehr vielen unabhängigen Mathematikern ist voneinander aufgefallen, da passt irgendwas nicht. Da ist was manipuliert worden. Das führte dann zu einer Diskussion und das wurde dann entsprechend führte dann dazu, dass das NIST diese Standardisierung widerrufen hat. Das heißt also, die SP890 gibt es immer noch, allerdings eben seit Version 2 oder 3 nicht mehr mit der entsprechenden NSA-elliptischen Kurve. Ich habe übrigens auch vergessen zu erwähnen, ich habe auf meiner Seite bzw. auf den CLT-Seiten sind die Folien schon online. Da ist auch in der Druckversion das Literaturverzeichnis mit drin. Also alles, was ich hier sage, ist dann mit der Literatur entsprechend verlinkt. Da findet ihr auch die entsprechenden Paper, wo das nochmal beschrieben ist und wo man nachlesen kann. Was übrigens auch interessant war, der Hardware-Ersteller RSA, die Abkürzung kennt man ja auch in der Kryptographie, wurde von der NSA mit 10 Millionen US-Dollar dafür bestochen, dass sie diesen Algorithmus bzw. diesen manipulierte Zufallszahlengenerator in ihr Programmprodukt BSafe mit einbauen. Man hat also nachgewiesen, dass mehrere amerikanische Hersteller von der NSA gedrängt oder bestochen, belohnt wurden, um diese kryptografisch schwache Zufallszahlengenerator in ihre Produkte einzubauen, auch in Hardware, auch in Sicherheitsappliances. Damit kommen wir zum Abschluss. Ich schaue noch mal kurz ins Internetzeitalter. Was ich immer sehr interessant finde, das ist so ein nice to know. Wer sich mit den ganz alten Unixen und so weiter befasst, der weiß ja, dass es da die Krypt-Algorithmen gab oder den Krypt-Algorithmus. Und der ursprüngliche Krypt-Algorithmus, der benutzt wurde, um Passwörter zu verschlüsseln im dann späteren Shadow-System, war nichts anderes als eine deutsche Ein-Rotor-Enigma. Den hat man einfach nachgebaut, weil der war so sicher für damalige Verhältnisse, dass er eben sicher genug war, Passwörter zu speichern. Und so simpel genug, dass man ihn damals auf irgendwelchen PDP-7 oder so wirklich noch implementieren konnte. Robert Morris hat dann einige Zeit später, ich glaube 1973, den M209-Algorithmus implementiert. M209 ist quasi die amerikanische Enigma, also das US-Militär hat eine eigene Enigma gebaut, das ist die M209. Und er hat den Standard entsprechend implementiert. Robert Morris ist dann bekannt geworden als einer der Chefs der NSA, der war also Ende der 80er Jahre Chef der NSA. Und sein Sohn hat 1989 den ersten Internetwurm der Weltgeschichte ins Internet hinausgelassen. Wer also Kuckucksei gelesen hat von Clifford Stoll, das ist genau der Robert Morris, der da am Ende auftaucht. 1977 hat man dann angefangen, DES zu standardisieren. Das ist der Digital Encryption Standard, der uns ja auch wirklich lange Jahre begleitet hat. Und zwar ist der bis Anfang 2000 eigentlich so der Standardalgorithmus gewesen. Und es gab historisch gesehen damals noch die US-Exportkontrolle. Das heißt, die US-Regierung hat Kryptographie als waffenähnlich bezeichnet und betrachtet und hat dann eben den Export von Kryptographie ins Ausland unterbunden. Das war unter anderem einer der Gründe, warum zum Beispiel OpenBSD sich von NetBSD abgeforkt hat, weil Theodorat Er ist persönlich sehr schwierig, aber er ist halt eben auch Kanadier und hatte den großen Vorteil, dass er als Kanadier, wenn er in Kanada Kryptografie macht, hat er diese Exportbeschränkung nicht. Na, das war einer der Gründe, warum sich OpenBSD halt in Kanada komplett neu gegründet hat und neu implementiert wurde. Und diese Exportkontrollen hat uns ja bis, ich glaube unter Bill Clinton hat uns das begleitet, irgendwie 96, 97, 98 waren dann so die Exportbeschränkungen. Und dann kommen wir langsam in die modernen Systeme, die Public-Key-Systeme. In den 70er Jahren hat das britische Government Communications Headquarter, das sind die da in Bletchley Park die Enigma gebrochen haben, selber schon Public-Key-Konzepte entwickelt, die wurden allerdings geheim gehalten. Diffie und Hellman haben allerdings 76 ihr erstes oder das erste öffentliche Public-Key-Verfahren für sichere Schlüsselverteilung vorgestellt. Das ist der Diffie-Hellman-Key-Exchange, nach ihnen benannt. Und der ermöglicht es jetzt ja, mit Schlüsselsystemen zu arbeiten, mit öffentlichem und geheimem Schlüssel. Und der große Vorteil dieser ganzen Public-Key-Verfahren ist, dass ich keinen geheimen Schlüssel mehr habe oder keinen Schlüssel, den ich über einen sicheren Kanal übertragen muss. Ich habe den öffentlichen Schlüssel, den kann ich veröffentlichen, den kann ich auf meine Webseite packen, den kann ich auf meine Visitenkarte drucken, den kann ich als auf CD gebrannt verteilen oder was auch immer, kann ich irgendwo zum Download anbieten. Und damit kann jeder, der mit mir kommunizieren will, verschlüsselt kommunizieren will, lädt sich den Schlüssel runter und kann dann mit mir verschlüsselt kommunizieren. Das nutzt jede Webseite, die TLS anbietet, das nutze ich bei GNU-PG, bei jeder Key-Signing-Party mache ich das. Das ist also die fundamentale Grundlage. Ohne diesen Key-Exchange gäbe es keine moderne Kryptographie und auch nicht das moderne Internet, wie wir es kennen, weil es so gut wie keine Sicherheit im Internet gäbe. Keine Signaturen, keine Verifikation, keine Authentifikation, keine Zertifikate, keine Schlüssel, kein gar nichts. Also zumindest nicht im nutzbaren Umfang. Rivers, Chamier, Edelman, RSA, haben dann 77 den entsprechenden RSA-Algorithmus dann in einem richtigen System umgesetzt. Merkel 1978 hat dann alternative Schlüsselverteilungsverfahren entwickelt, die eine ganze Zeit lang relativ, ich sag mal, die blieben so in der Akademie, also im akademischen Umfeld waren die sehr bekannt. Merkle-Trees, bis sie dann vor ein paar Jahren auf einmal sehr bekannt wurden, also gehashte Merkle-Trees oder verkettete Merkle-Trees, kennt man jetzt eher unter dem Namen Blockchain. Da wurden die auf einmal wieder relevant und haben da ihre Anwendung gefunden. Elliptische Kurvenkryptographie ging dann 85 mit Elgamal los. Als ich mit GNU-PG angefangen habe, mein erster Schlüssel war, glaube ich, RSA. Relativ zügig wurde dann Elgamal implementiert, weil Elgamal, glaube ich, damals keinen Patentschutz hatte. Es gab also auch noch Zeiten, wo Algorithmen patentiert waren, Kryptalgorithmen. Und inzwischen hat man auch erkannt, naja, wenn Kryptalgorithmen patentiert werden, dann implementiert sie die Open-Source-Szene nicht und damit implementiert sie im Prinzip keiner. Und sie kriegen keine Verbreitung. Und damit sind wir eigentlich auch schon in der Zeit, wo dann die Crypto-Wars losgingen. Also so Sachen wie anlasslose Chat-Überwachung und so weiter, was jetzt gerade wieder diskutiert wird, ist überhaupt nichts Neues. Das kenne ich schon seit 30 Jahren, das ist wahrscheinlich noch älter. 91 hat Philipp Zimmermann damals Pretty Good Privacy geschrieben, das damals noch unter Exportkontrolle stand. Er durfte es nicht außer Landes bringen als Software auf Diskette. Man durfte aber Pretty Good Privacy den Quellcode ausdrucken, als Buch veröffentlichen und dann als Buch aus den USA exportieren, weil Bücher sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Software aber nicht. Also das waren dann auch so Absurditäten, die damals wirklich passiert sind. Also die Cypherpunks in Berkeley haben das gemacht. Die haben halt PGP ausgedruckt, als Buch veröffentlicht und dann nach Europa gebracht. Also völlig absurd, diese Idee. Aber so war das halt damals. 92, ein wunderbarer Film kam raus, Sneakers. Da ging es um einen Chip, der irgendwie alle Kryptographie brechen kann. Und da hat man auch so gedacht, naja, ein bisschen absurd. 93 ging dann der Clipper-Chip los. Also wer das nicht mehr kennt, auch interessant nachzulesen, die NSA hat einen Chip entwickelt für Key Escrow. Das heißt, man hatte ja jetzt Public-Key-Verfahren und die kann man nicht mehr brechen, da kann man nicht mehr mitschneiden. Also kam die NSA auf die Idee, wir implementieren in jedem Computer den Clipper-Chip, da wird dann dein privater Schlüssel hinterlegt und wenn wir wollen, können wir deinen privaten Schlüssel rausziehen und deine Kommunikation entschlüsseln. Ja, das heißt, man kann also jede beliebige verschlüsselte Kommunikation damit brechen, weil einfach mein Schlüssel dahinterlegt sein muss. Sonst darf ich keine Kryptographie benutzen. Das ist dann auch relativ zügig zu den Akten gelegt worden. Elgamal neben der elliptischen Kurvenkryptographie dann SSL und TLS entwickelt. 96 gingen dann in Deutschland schon die Crypto-Wars los. Das heißt, man hat die amerikanischen Forderungen nach Key Escrow übernommen. Ich glaube, Manfred Kanter war damals so der Innenminister, der da sehr öffentlichkeitswirksam für sowas eingetreten ist, der dann in den 90ern dieselbe Forderung aufgestellt hat. Das hat ja dann wiederum dazu geführt, dass Heise, ich glaube 97 genau, die Krypto-Kampagne gestartet hat, ne, wo man dann PGP, dann später GNU-PG-Schlüssel signieren konnte. Auf der Cebit konnte man hinlaufen mit Diskette, Schlüssel signieren oder sich auch Schlüssel generieren lassen. 97 hat Werner dann die erste Version von GNU-PG veröffentlicht. 98, glaube ich, dann das erste Produktiv-Release. OpenSSL ist parallel entstanden. Und während das Internet langsam mit Kryptographie Fahrt aufgenommen hat, kam dann Infopol auf. Ne? Das war also dieser Zusammenschluss oder dieser Verbunddatenbank der europäischen Polizeibehörden, die dann Lawful Interception machen wollten. Sprich also, legal berechtigte Mitschneiden von Kommunikation, sprich Vorratsdatenspeicherung und so weiter, nur unter einem anderen Namen betreiben wollten. Echelon, damals von Duncan Campbell aufgedeckt, Telepolis hat das alles veröffentlicht gehabt. Das war dann die Signal Intelligence, also die Funkaufklärung durch die NSA, unter anderem in Bad Aibling. Da gab es ja eine Funkstation, die auch in Deutschland eine Wirtschaftsspionage betrieben hat. Es gab einen großen Artikel in der Zeit, damals 98 oder 99, wie die NSA bei uns in Egeln in der Magdeburger Börde rumgestiefelt ist auf dem Acker, um Windkraftanlagen von Enercon zu knacken und zu manipulieren, weil die eben damals Wirtschaftsspionage betrieben haben, um eben die Technologiegeheimnisse von Enercon stehlen zu können. Das ist also auch alles belegt, entsprechend zitierfähig, damals schon passiert. Ja, und dann ging es weiter mit der Open-Source-Szene. Ich weiß nicht, wer von euch noch Silk benutzt hat. Da hat irgendjemand dann IRC erweitert, dass man IRC mit GNU-PG verheiraten und verschlüsseln konnte. Wir haben ja damals irgendwie so 2002, 2003, 2004 so die GNU-PG-Silk-Keysigning-Partys abgehalten. 2003 kam dann CA-Cert auf. Bis dahin waren ja Zertifikate mordsteuer und irgendwie nur sehr, sehr schwierig zu bekommen. Da kam dann irgendjemand auf die Idee, lasst uns das mal ein bisschen demokratisieren und frei machen. Und das ist dann passiert. Und dann ging es eben weiter, 2004 mit Off the Record und dann 2013 Signal-Protokoll bzw. Matrix. So, ich muss jetzt aus Zeitgründen beenden. Wer sich für Matrix interessiert, da habe ich 2023 hier einen Vortrag zugehalten. Da gibt es das Protokoll nochmal sehr gut erklärt. Letzten September war ich in Kiel auf den Kieler Linux-Tagen und habe dort MSL, Messaging Layer Protokoll, das ist jetzt das aktuellste, neueste, erklärt. Da gibt es auf meiner Seite entsprechend den Link und den YouTube-Mitschnitt. Und damit wäre ich dann durch. Ich muss auch gleich hier raus, bin um 11 wieder hier in dem Raum, mache dann Postquantenkryptographie, da geht es ein bisschen tiefer rein. Und ja, freue mich dann, wenn ihr zu dem weiteren Vortrag sein soll. Ich glaube, für Fragen haben wir noch kurz Zeit. Ansonsten, meine Folien sind schon online auf den CLT-Seiten bei mir. Da gibt es auch, wie gesagt, eine Druckversion mit entsprechendem Literaturverzeichnis, wo dann auch die ganzen Quellen mit angegeben sind.
Herzlichen Dank. Sind noch Fragen schnell? Oder?
Okay. Vielen Dank für deinen Vortrag. Okay. Vielen Dank für deinen Vortrag. Magst du noch ein, zwei Worte verlieren über die Rolle der NSA bezüglich damals der S-Boxen in DES, dass die dort geheim entwickelt wurden und wie sich das fortgesetzt hat, wie auch heute die ganzen NIST-Kurven so gebaut sind, was ja auch relativ geheim gehalten wurde?
Gute Frage. Also es gab ja die Diskussion schon bei den, oder auch bei den S-Boxen von DES, dass DES, also Frage war, wie hat die NSA bei den S-Boxen von DES manipuliert? Und es gab ja immer wieder die Behauptung, dass man die S-Boxen bei DES absichtlich geschwächt hat. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen Literatur gibt, die das wirklich belegt. Aber Konsequenz dessen war ja, dass man beim AES-Standardisierungsprozess die NSA komplett rausgehalten hat und das dem NIST übergeben hat. Und eigentlich nach wissenschaftlichen Standards einen komplett offenen, freien Standardisierungsprozess gestaltet hat. Und ich vermute mal oder ich gehe mal davon aus, dass aufgrund der Offenheit des Standardisierungsprozesses Manipulationen aufgefallen wären. Ich kann es nicht ausschließen, weil ich kein Mathematiker bin. Also ich kann das mathematisch nicht. Aber besser machen als das, was die NIST mit AES und Postquantenkryptographie gemacht hat, kann man es eigentlich nicht. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit für eine Manipulation dort sehr schwierig. Aber nicht auszuschließen, aber das ist, glaube ich, immer der Fall.